der vor circa 2000 Jahren Menschen gesagt hat, und von heute auf morgen war ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Er schlenderte zum Beispiel auf ein paar Fischer zu, die schwitzend über ihre verklumpten Netze saßen, und er lud sie ein mit den Worten: Komm, folge mir nach. Komm, folgt mir nach. Oder ein Steuereintreiber. Niemand konnte ihn übersehen, der in die Stadt kam, auch Jesus nicht. Aber anstatt ganz bewusst wegzusehen, ging Jesus direkt auf ihn zu. Jetzt wagte er, der Matthäus nicht, Jesus anzuschauen. Es war so ungewöhnlich. Und dann hörte er diese Worte. Er, mit dem niemand Freund sein wollte: Folge mir nach. Und er stand auf. Und von jetzt auf gleich war sein Leben komplett anders. Nur drei Worte: Folge mir nach. Mit der Berufung der ersten Jünger machte Jesus aber keine Partei auf. Er gründete nicht den Verein Die Himmelsstürmer. Und er wartete auch nicht mit einem 10-Punkte-Programm zur Erneuerung der Welt auf sich. Nein, er hatte ein ganz anderes Verlangen. Wir finden es im Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 13 und 14a. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Jesus wollte mit seinen Jüngern, seinen Freunden Gemeinschaft haben. Er wollte, dass sie mit ihm unterwegs sind. Er war bereit, sein Herz und sein Leben für sie zu öffnen, sodass er als Vorbild mit dem, was er sagte und tate, prägen konnte. Und das veränderte die gesamte Welt. Denn wenn Menschen verändert werden von dem Sohn Gottes Jesus Christus, dann färbt das auf die Welt ab, so wie Frühlingsblumen die Atmosphäre auch in einem Raum verändern können. Wir dürfen uns vielleicht fragen, ihr wisst, ich stelle mir viele Fragen bei der Vorbereitung einer Predigt: Was wäre aus diesen Jüngern geworden, wenn Jesus ihnen nicht begegnet wäre? Ich glaube, wir wüssten ihre Namen nicht. Es steht nirgendwo geschrieben. Sie wären einfach gestorben und das war's. Aber 30 Sekunden nach der Begegnung mit Jesus Christus war die Normalität dieser Jünger komplett hin und weg. Nicht mehr daran zu denken. Sie waren wie neugeboren. Ihr altes Leben war passé. Auch als Jesus nicht mehr da war, blieb dieser Schwung der Veränderung erhalten. Mit Feuer und Flamme lebten diese Jünger, randvoll mit dem Heiligen Geist erfüllt. Darüber hat ja Marisella letzte Woche gepredigt, die Gemeinschaft mit dem Geist Gottes. Diese Jünger waren so erfüllt mit dem Geist Gottes, dass sie bereit waren, auch für Jesus Christus zu sterben. Lieber für Jesus sterben, als ihn zu verraten. Ihre Treue zu ihrem Freund und Retter Jesus Christus kannte keine Grenzen. Die Begegnung mit Jesus Christus verändert Menschen. Gilt das auch noch für heute? Okay, wir sind nicht mehr auf der Wanderschaft mit Jesus Christus. Wir können ihm nicht wirklich wörtlich folgen. Aber er hat etwas anderes eingesetzt, nämlich das Mysterium von Gemeinde. Und das ist der Ort, der sich in der Ortsgemeinde sichtbar macht, wo wir diesem Ruf, folge mir nach, miteinander trainieren, uns darin einüben und ermutigen dürfen. Was heißt es heute, diesem Herrn, diesem Retter, diesem Schöpfergott zu folgen? Finden wir in der EFG Neuhofen noch diese Leidenschaft, den Mut, die Weite und Treue, die diese drei Worte, folge mir nach, mit sich bringen? Also was kommt dabei heraus, wenn wir 30 und 40 Jahre in dieser Gemeinde ständig Gast oder sogar Mitglied sind. Es muss doch ein Jünger herauskommen. Ein Jünger, der gelernt hat, das zu tun, was der Meister Jesus Christus uns miteinander vermittelt hat. Also kommen Menschen dabei heraus, die wissen, wie man das Böse überwindet. Die auf jeden Fall Gott und die Menschen über alles andere lieben. Und alles, was sie tun, wird in Liebe geschehen. So wie es die Jahreslosung uns vermittelt. Also es entstehen Personen, die Konflikte schnell und kompetent lösen. Unter vier Augen, ohne Tratsch und hintenherum. Es sind Menschen, die eine großzügige Haltung haben, auch in dem Bereich der Finanzen, was ihren Besitz angeht. Die also gerne teilen, freiwillig geben und nicht dem Diktat von Konsum und Kommerz unterliegen. Ihr ganzes Sein wird ganz tief verwurzelt sein in der Liebe, in der Hoffnung, in der Person, in der Gottheit von Jesus Christus. Mit der Überzeugung, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ihm kann ich bedingungslos vertrauen. Deswegen haben sie es auch gelernt, einen gesunden Rhythmus von Arbeit und Ruhen einzuhalten. Sie richten ihr Leben in der Stille vor Gott aus, weil Jesus ihnen das ständig vorgemacht hat. Mit dem Ergebnis, die Frucht des Heiligen Geistes leuchtet farbenfroh aus ihrem ganzen Sein heraus. Für jedermann erkennbar. Das ist das, was ich lese von Jesus Christus, was entsteht. Wenn wir diesen drei Worten Folge leisten. Folge mir nach. Und dann frage ich mich, wo sind diese Menschen, die sich Christen nennen, zu finden? Gibt es sie tatsächlich oder ist das eine Utopie, die ich gerade mit Worten gemalt habe? Wo sind sie, die geistlichen Väter und Mütter, die wir selbstverständlich das weitergeben, was sie von Jesus Christus gelernt haben? Ich persönlich bin überzeugt, es ist wesentlich mehr vorhanden, als wir manchmal äußerlich sehen. Aber wenn irgendwo etwas von dem fehlt in deinem Leben, was ich eben zitiert habe, was das Selbstverständlichste eines Christseins ausmacht, wenn der Geist Gottes in uns ist, dann glaube ich, es liegt daran, dass Wachstum fehlt. Also diese Bereitschaft nachzufolgen, gestaltet sich ja innerhalb unserer Lebensphasen immer wieder mal anders. Das muss auch so sein. Also als Baby, als Kleinkind werde ich ja mich völlig anders verhalten und über Gott denken als junger Erwachsener und erst recht hoffentlich dann auch als älterer Mensch. Wobei, nicht, dass es missverstanden wird, ich rede hier von einer geistlichen Perspektive. Also ich kann Baby werden, auch wenn ich 90 Jahre alt werde, weil ich neu geboren werde vom Geist Gottes. Ich habe eine Stelle von Paulus mitgebracht. Im Epheserbrief, Kapitel 3, Verse 13 und 14a. Da sagt er, oder schreibt er, das soll dazu führen, das bezieht sich darauf, dass Gott in dieser Gemeinde einen fünffachen Dienst integriert hat. Personen, die eine Vielfalt von dem Herzen und Wesen Gottes widerspiegeln und eine leitende Verantwortung haben. Und das soll dazu führen, dass wir alle, klingt gut, oder? Dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wow. Alles, was Jesus Christus in sich trägt, seine ganze Fülle, darf sich und will sich in deinem und meinem Leben entfalten. Das ist das Ziel von Wachstum. Wir sollen aber keine unmündigen Kinder sein. Also es erfordert etwas Fortschreitendes, etwas Lernen, ein Reifeprozess. Also so wie wir es im Biologischen kennen, es gibt verschiedene Entwicklungsphasen, so gibt es das auch im geistigen Bereich. Der Johannes schreibt in seinem ersten Brief von drei klassischen Bereichen. Er spricht da von den Kindern, er spricht von den Jungen und er spricht von den Älteren. Und das wird diese kleine Serie sein, die wir mit der heutigen Predigt eröffnen. Reifephasen, die jeweils eine Aufgabe beinhalten, aber gleichzeitig auch immer eine bestimmte Gabe mit sich bringen. Wichtig ist, dass wir es uns erlauben, einen Reifeschritt zu gehen. Das wird in unserer Verantwortung liegen. Aber das bedeutet auch, dass wir es vermeiden können, vorwärts zu gehen. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Manchmal, nein, ich bin überzeugt, er geht ständig voran. Aber wir folgen ihm nicht immer. Also schauen wir uns einmal so diese erste Phase an, die Baby- und die Kleinkindphase. Also herzlich willkommen zu dieser kleinen Lehreinheit zu dem Thema, was bedeutet diese Phase für uns als Gemeinde in der Konsequenz? Und was bedeutet es für dich persönlich, darüber nachzudenken? Wir starten mit Johannes 3, Verse 5 und 6. Es ist das Gespräch Nikodemus mit Jesus, Jesus mit Nikodemus. Da sagt Jesus, Jesus erwiderte zu Nikodemus, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Ich habe diese zwei Begriffe Wasser und Geist hervorgehoben. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus nicht einfach so die Karten gemischt hat und das fällt gerade ihm mal so ein, sondern dass er sich gut Gedanken gemacht hat. Erst das Wasser, das öffentliche Ja-Wort zu Jesus Christus, bewirkt etwas, was wir nicht machen können, nämlich die Geburt durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes wartet auf dein Ja und das Ja soll öffentlich passieren, die Taufe, Wasser, und es soll wird dann bestätigt durch die Erfüllung mit ihm selber. Die Geburt aber ist und bleibt ein geistlicher Kampf, denn hier geht es um einen Herrschaftswechsel. Ich verlasse die Herrschaft des Bösen, um unter die Herrschaft des Guten zu treten. Und nur der Geist Gottes kann diese Geburt bewirken. Ich selber bin nicht in der Lage. Also wenn du in dir den Gedanken drehst, ich entscheide mich morgen für Jesus Christus, hast du heute gehört, du kannst es nicht selbst entscheiden. Du brauchst den Geist Gottes dafür. Er wirkt es in dir. Aber er will es gerne tun. Alles andere, was ohne den Heiligen Geist passiert, ist nichts anderes, wie dass ich mir ein christliches Gewand anziehe, aber Christus nicht in mir habe. Dann bleibt alles natürlich. Es ist nicht vom Geist Gottes. Und aus meinem natürlichen, also aus meiner eigenen Anstrengung, kann ich natürlich einiges wunderbar nach außen präsentieren. Aber es fehlt das Wesentlichste, der Geist Gottes. Paulus ergänzt es im Galaterbrief und da schreibt er sehr ausführlich darüber, wie der Geist Gottes ständig im Kampf ist mit diesem natürlichen Bereich. Paulus gebraucht da den Begriff des Fleisches. Der Teufel nutzt das erbarmungslos aus, dass wir verführbar sind. Und er widersteht jedem Menschen, der versucht, seinen Machtbereich zu verlassen. Und sich dem zuwendet, dem Sohn Gottes, der ihn durch das Kreuz, was er dort getan hat, überwunden hat, dem Bösen, und ihn freisetzen will davon, Jesus Christus. Also deine Geburt, so kennen wir es, findet immer mit Wehen statt. Und Wehen tun weh. Ist anstrengend. So ist es nicht verwunderlich, bevor du ein Ja sagst, weil der Geist Gottes dir das erlaubt, weil er an dir wirkt, dass es einigen Widerstand gibt. Raffinierter Widerstand, so möchte ich sagen, denn der Teufel fängt bei deiner Natürlichkeit an. Du kannst sehen, du kannst greifen, begehren, in Besitz nehmen und das alles ist sichtbar. Und es kann uns deswegen verführen. Gott ist unsichtbar. Der Glaube bezieht sich auf das, was wir nicht sehen können. Die Wiedergeburt ist eine Schöpfung des Heiligen Geistes. Aber der Heilige Geist ist nun auch nicht sichtbar. Und das Wirken Gottes an dir, das du öffentlich machst, soll nun durch den Heiligen Geist bestätigt werden. Kein Wunder, dass du auf einmal vielleicht viele Zweifel daran hast, ob das denn überhaupt stimmt. Ob du dir das nicht nur einbildest, ob du dir das nur so vormachst. Und dann gibt es noch diese komischen Gedanken, dass du auf einmal von dir überzeugt bist, dass du doch alles besser weißt, was du in der Bibel liest. Und dass das heute doch völlig anders zu verstehen ist. Wir sind sehr schnell versuchbar, verführbar. Satan versucht dir einzureden, damit du diesen Wechsel dazu kein Ja-Wort hast, sodass der Heilige Geist dich zu einer neuen Geburt machen kannst. Neue Geburt heißt, du bist und wirst zu einem Kind Gottes. Wie meine ich das? Wer ein Leben mit Gott beginnen will, wird meistens nicht von logischen Argumenten abgehalten, sondern in der Regel von einer nicht zu beschreibenden und nicht nachzuvollziehenden Angst. Die Logik würde sagen, bei Jesus Christus geht es um Leben oder Tod. Entscheide ich mich doch fürs Leben. Logik. Keiner von uns entscheidet sich freiwillig für den Tod. Aber wir haben Angst, weil wir auch wissen, wenn wir Ja zu Jesus sagen, verlieren wir unser altes Leben. Das muss sterben. Wie sagt es Paulus im Galaterbrief, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also es ist nicht die Logik, die uns abhält, es ist die Angst. Und deswegen brauchen wir die Wirkung des Heiligen Geistes als Startpunkt. Und nun bist du geboren, ein Kind Gottes. Und jetzt beginnt die Kleinkindphase. Und was braucht ein Baby oder ein Kleinkind? Und nach meinem Dafürhalten sind es drei Dinge. Auf der einen Seite eine gute Ernährung. Das zweite ist, ein Baby braucht unbedingt Liebe und Fürsorge. Und das dritte, es braucht Schutz. Es braucht irgendwo eine Hilfe, eine Bewahrung vor Dingen, die ihm wehtun können. Den Schutz, davon bin ich überzeugt, den bietet Jesus Christus durch seinen Geist jedem Kind an. Von allen Seiten umgibt er mich und bewahrt mich davor. Er sendet seine Engel. Wir sprechen auch von, jedes Kind hat seinen Schutzengel. Und ich bin überzeugt, so ist es auch. Auch im geistlichen Bereich. Aber für die Nahrung und für die Liebe gebraucht Gott uns als Gemeinde. Deswegen möchte ich auf diese zwei Punkte eingehen. Nahrung ist die Lehre. Und hier habe ich uns einen Vers mitgebracht aus dem Hebräerbrief, Kapitel 6, wobei ich mich auch auf das ganze Kapitel beziehen werde. Dort schreibt wir wissen den Autor nicht, dort wird geschrieben, weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet. Also wieder, im Glauben erwachsen werdet, reif werdet. Wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Also es geht wieder um Reife, Reife im Glauben. Und die Anfangslektion, die nennt jetzt der Schreiber in diesem sechsten Kapitel. Und nun kannst du dich selber prüfen, das sind also Dinge, die solltest du schon längst jedem erklären können. Egal zu welcher Stunde er dich fragt. Das erste ist Umkehr von den toten Werken. Ich nehme mal jetzt den Originaltext. Das heißt für mich, so verstehe ich das, die toten Werke, wir können nichts ohne Jesus Christus tun. Also alles, was ich ohne Jesus Christus tue, ist tot. Und ich muss mich davon umkehren. Also mich wegdrehen und in eine andere Richtung gehen. Die toten Werke ist alles, was mit unserem Verdienstdenken zusammenhängt oder mit unseren Leistungsanforderungen, die die Gesellschaft uns permanent vermittelt. Bei Jesus Christus geht es um Gnade Und es geht darum, wir sind geliebt, wir sind bedeutend und daraus entsteht ein Tun. Wir müssen umkehren von diesen toten Werken. Das Zweite, was er dann nennt, das macht ja auch Sinn, wo wende ich mich denn hin? Die Hinwendung zum Glauben. Und die Hinwendung zum Glauben ist nichts anderes, die Beziehung zu Gott 24 Stunden mitten in deinem Alltag, 7 Tage lang zu leben. Den Kontakt zu Jesus Christus oder zum Geist Gottes nicht abreißen zu lassen. Dazu gehört, den Unterschied wieder von Belohnung und Gnade zu lernen. Sich also nicht wieder davon anstecken zu lassen, ich tue etwas, um was zu bekommen, sondern zu sagen, ich bin sowieso schon reichlich beschenkt und ich gebe nur das weiter, was ich schon als Geschenke bekommen habe. Die Lehre der Taufe und Waschungen ist der nächste Punkt. Also diese Wichtigkeit des öffentlichen Zeugnisses. Wer sich zu mir bekennt, sagt Jesus Christus mal an einer Stelle, zu dem werde ich mich bekennen. Und für jeden Juden war es selbstverständlich normal, zu ihrem Alltag gehörte es, dass dazu eine Waschung gehört, bevor ich in den Tempel trete. Und dass eine Taufe dazu gehört. Dass eine Taufe dazu gehört, jetzt seid ihr wieder alle wach, als diesen Wechselbereich einzugehen. Dann spricht er von Händeauflegen. Das Händeauflegen ist nicht nur Zeichen des Segens, es ist auch dieses Hineinkommen in die Berufung, was Gott mit deinem Leben grundsätzlich vorhat. Dann redet er, ihr sollt Bescheid wissen über die Auferstehung der Toten. Es gibt eine erste, eine zweite, eine dritte Auferstehung. Darüber sollen wir Bescheid wissen, weil das hat etwas mit Gottes Zeitfenstern zu tun, also mit Gott bestimmter Zeiten. Und es hat was mit einer lebendigen Hoffnung zu tun. Das Beste wartet auf uns und wir dürfen uns darauf freuen. Also muss ich wissen, was kommt denn alles auf mich zu? Nein, ich muss wissen, wer auf mich zukommt. Das ist das Entscheidende. Und vom ewigen Gericht. Das ist ein unliebsames Thema. Es geht darum, Tod oder Leben. Es geht darum, welche Zukunftsperspektive habe ich und darf ich mich tatsächlich darauf stützen. Es geht um Verlorenheit und auch eigene Verantwortung, die ich habe. Über diese Dinge sollten wir alle Bescheid wissen. Bescheid wissen, ich erinnere an das Seminar von Martin Scharnowski, heißt, ich lebe danach. Ich setze es in meinem Leben um. Es prägt mich. Ich lasse es zu, dass das mein Sein bestimmen darf. Also unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, das kleinen Kindern beizubringen. Und jetzt merken wir schon, dass dafür ein Kindergottesdienst am Sonntag nicht ausreicht. Und dass es natürlich angenehm ist, wenn wir solche Aufgaben delegieren. Aber Gottes Gedanke ist, die Gemeinde besteht nicht aus einer, der Kindergottesdienst macht, sondern aus uns allen. Und jeder von uns kann einen anderen darin begleiten, an die Hand nehmen und ermutigen. So finden wir das, so lese ich es zumindest im Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 2, Kapitel 2, 12 und 14. Dort schreibt Johannes: Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Vers 14, lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Also zwei Dinge, die wir den Kleinkindern, die Babys im Glauben, immer und immer wieder beibringen dürfen. Jesus Christus hat euch vergeben. Ihr braucht nicht denken, er ist nicht mehr euer Freund, weil ihr etwas falsch gemacht habt. Nein, ihr habt doch die Vergebung, die für immer gültig ist. Und die Erinnerung daran, er ist doch euer Vater. Und deswegen gilt die Einladung, du darfst immer zum Papa kommen. Du brauchst keinen Termin bei Gott haben. Er ist dein Vater. Lebe diese Beziehung, nutze sie. Wie sagt es Jesus zu den Kindern? Wir sollen werden wie sie, also uns als Erwachsene im Glauben, als Reife, ist es sehr hilfreich, immer wieder auch einmal uns wie ein Kind hineinzuverstellen. Zu sagen, Mensch, das war so leicht, da haben wir gespielt, da hatten wir keine Sorgen. Und woran liegt es? Weil wir wissen, Papa kümmert sich um alles, Mama ist da, ich kann jederzeit dahin gehen, sie passen gut auf mich auf. Also das ist das eine. Wir haben eine Verantwortung, unseren Leuten, jedem Einzelnen immer wieder, es gut beizubringen, was es heißt, mit Christus zu leben. Und damit komme ich zu dem zweiten Bereich. Babys und Kleinkinder brauchen Liebe und Zuwendung. Und da kann ich ganz locker sagen, machen wir es Gott doch nach. Gott ist Liebe. Außerdem kann er gar nicht anders und will es auch gar nicht anders, als dir und mir immer wieder seine Liebe zu schenken, zu vermitteln, sie uns wahrnehmbar und spürbar zu machen. Diese Geborgenheit, dieses Wissen, er lässt mich nicht allein, auch wenn ich ihn nicht sehe. Er lässt mich nicht allein, auch wenn meine Emotionen mir was ganz anderes vermitteln. Er ist dennoch da. Wie heißt es im Psalm 103? Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das heißt, die Respekt vor ihm haben. Und in Römer 5, Vers 5 heißt es, Gott hat durch seinen Geist seine Liebe in unser Herz hineingeschüttet. Und Liebe bedeutet nichts anderes wie, das Reich Gottes besteht aus Beziehung. Beziehung zu Gott. Und Beziehung besteht immer aus miteinander reden, miteinander Zeit verbringen, miteinander Dinge unternehmen, Leben teilen. Also geht es nicht in erster Linie um Regeln, sondern um einen lebendigen Austausch mit Gott. Gott will uns führen, trösten, ermutigen, korrigieren, anfeuern, formen, herausfordern und vieles, vieles mehr. Und das alles dürfen wir Kleinkindern im Glauben beibringen. Redet doch mit dem Papa im Himmel. Ja, aber wie mache ich das denn? Ja, ich mache es dir einmal vor, wie ich mit ihm rede. Und dann kannst du es mir nachmachen. Wie weiß ich denn, ob jetzt Gott zu mir geredet hat und es nicht mein eigenes Denken ist? Ja, ich habe es gelernt. Ich bringe es dir bei, wie ich diese Unterscheidung mache. Und vielleicht fällt dir auch etwas ein, dann kann ich von dir lernen, weil du eine andere Art hast, es zu unterscheiden. Aufpassen sollten wir vielleicht in dem Bereich, dass wir Kleinkindern nicht etwas zumuten, was gar nicht zu ihnen passt. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die doch sehr stark vermittelt, Kinder an die Macht. Mein Motto ist, lasst Kinder Kinder sein. Also sollten wir in dieser Konsequenz vorsichtig sein, Menschen, die gerade eine Wiedergeburt erlebt haben, jetzt Feuer und Flamme für Gott sind, sie sofort in Mitarbeit einzubinden. Denn die Gefahr ist recht groß, dass es sie überfordert. Und vielleicht liegt darin auch ein Grund, warum dann manch einer es verweigert zu reifen, weil er zu früh herausgefordert ist, Verantwortung zu übernehmen, für die er noch nicht reif war. Da haben wir eine Fürsorgepflicht als Gemeinde. Das, was wir immer wieder vermitteln sollen, das ist das A und O. Gott selber als Vater macht uns selber durch seine Gegenwart stark. Und das sollen wir den Kleinkindern beibringen. Das Problem ist, dass wir reiferen älteren Geschwister oftmals einen Normenkatalog dabei haben. Also wir wissen, haben so eine Liste in uns, was Menschen, die gerade Gott kennengelernt haben, auf jeden Fall zu tun haben. Und ich nenne das mal, wir haben eine To-Do-Liste oder eine Hör-auf-Liste. Sofort parat. Oft nonverbal und manchmal auch verbal, dass wir das den Einzelnen sagen. Aber Nachfolge, ich hoffe, ihr versteht es langsam, hat nichts mit Normerfüllung zu tun. Nachfolge ist nicht davon bestimmt, was du tun oder lassen sollst. Nachfolge ist primär eine Sache des Vertrauens und der Liebe gegenüber Gott und den Menschen. Alles geschehe in Liebe. Darum geht es. Also fördere ich unsere Kleinkinder in der Gemeinde und bringe es ihm bei und lerne selber von ihm, was Vertrauen heißt und zu lieben. Vielleicht brauchen wir an dieser Stellung mehr Führungsmut, denn solche Kleinkinder brauchen auch Orientierung. Also um mal im Bild zu sprechen, ich mute ihnen nicht gleich 10, 100 Alternativen an, was man alles über Gott denken kann. Weil das verwirrt sie nur. Das ist wie ein Kinderzimmer, das voller Spielzeug ist, dass das Kind nicht weiß, womit soll ich ihn spielen. Also brauchen wir den Mut, uns vielleicht mal auf eine Sache zu konzentrieren. Vertraue und liebe Jesus Christus. Das reicht. Mehr brauchst du nicht. Und weil du ein Kind bist, möchte ich mit dir spielen. Ich liebe es, mit meinen Enkelkindern zu spielen. Ich vergesse alle Zeit. Ich bin nur bei ihnen. Wow, tut mir das gut. Und gleichzeitig bringe ich ihnen etwas bei, ohne dass ich es in Worte fassen muss, was zu gefährlich ist. Ja, manchmal bin ich ein bisschen übermütig. Aber ich achte auf sie. Ich setze auch mal eine Grenze. Ich sage auch mal Nein. Die Fernbedienung ist kein Spielzeug. Ihr versteht es bestimmt. Also, wir haben eine Fürsorge und eine Versorgungspflicht. Also, wie kann das konkret aussehen? Du kennst einen, der gerade zum Glauben gekommen ist. Nimm ihn an die Hand, weil du kennst ihn ja, und geh mit ihm in deine Kleingruppe. In deine Kleingruppe, wo er zusammen Bibel liest, miteinander betet. Und am nächsten Tag rufst du ihn an oder besuchst ihn und sagst, was hast du gestern verstanden? Wie ist das bei dir angekommen, was wir dann miteinander gemacht haben? Wo hast du darin Gott wahrgenommen? Und dann sprecht ihr darüber und dann betet ihr dafür, dass es gelingt. Der nächste Schritt des Glaubens, der nächste Wachstumsschritt. So einfach ist das. Ich komme auf die Zielgerade. Also vielleicht hat jetzt manch einer gedacht, oh Baby, Kleinkindphase, ich möchte schon erwachsen sein. Hey, vergiss es nicht, diese Phase ist eine super Phase. Das ist die Phase, wo Gott dich verwöhnt, so kann ich es von meinem Leben sagen. Ich hatte den Eindruck, er erhört mir jedes Gebet. Egal, was ich bete, ich bekomme es. Oh, das war die Welt, wo ich schwarz-weiß gedacht habe, aber es wurde immer bestätigt, dieses Denken. Ich habe gesagt, wenn ich den Gebetskreis an der Schule, Realschule mache und ich war allein, ich habe es übernommen, ich werde nicht einladen, ich werde es auch nicht weitermachen, wenn nicht beim nächsten Treffen 3 Leute da sind. Und was war da? Es waren 4 Leute da. Ohne dass ich dafür eingeladen habe. Zum einen Gebetskreis in der Schule. Und so habe ich eine Sache nach der anderen gelernt. Es ist so schön, ein Baby im Glauben zu sein, Kleinkind zu sein, weil Gott uns verwöhnt. Und unsere Gebete so klasse erhört. Also genieß es, wenn du Baby, Kleinkind bist. Aber eine Sache habe ich doch als Einwand. Bitte nicht dein Leben lang. Bitte nicht dein Leben lang. Weil dann wirkst du kindisch auf andere und du bist es dann auch. Du wirst dann rund um die Uhr immer nach Aufmerksamkeit schreien und möchtest stets unterhalten werden. Aber irgendwann ist es doch mal Zeit, dass du zu einem jungen Erwachsenen wirst und dann auch mal zu einem reifen Erwachsenen wirst. Mündigkeit ist das andere Wort, was Paulus an dieser Stelle bringt. Du bist doch nicht errettet worden, um zu stagnieren. Bekehrung ist nicht das Ziel, es ist das Eingangstor. Bekehrung ist nicht der Startblock, nicht die Ziellinie des Wettrennens. Wunderbar, dass dir und mir alles vergeben ist. Es ist wirklich erstaunlich, dass Gott mit seinem ganzen Füllen des Heiligen Geistes in mir sein will, sich also in mir ausbreiten möchte. Das finde ich einzigartig und ich staune darüber und bin sehr, sehr dankbar dafür. Und dann merke ich, wie Altes vergeht und Neues entsteht. Und dann hörst du vielleicht selber diese Worte, womit ich diese Predigt begonnen habe. Diese 3 Worte, die dir Jesus Christus durch seinen Geist sagt. Folge mir nach. Du kannst es. Ich traue es dir zu. Ich bin doch Gott. Wir machen es zusammen. Und ich irre mich nicht mit dem, was ich dir jetzt zumute. Komm heraus aus dem Sandkasten. Lerne laufen. Lerne das Leben mit mir, sodass du dich bald auch um andere Babys oder Kleinkinder kümmern kannst. Schau auf das, was entstehen wird. Und du wirst zu einer geistlichen Mutter, zu einem Vater, der im Glauben stark ist. Und du wirst hilfreiche Orientierung sein in der Nachfolge mit mir. Komm, lass uns zusammen gehen und unsere Welt gemeinsam erobern. du musst lange noch nicht alles können. Nur das eine, folge mir nach. Für was wirst du dich entscheiden? Für was wirst du dich heute, jetzt entscheiden? Folge mir nach. Ich lade ein, einfach so mal eine Minute, gefühlte eine Minute, dass du dir diese Frage mal Gott stellst. Was ist mein nächster Schritt? Und dann achte darauf, was für einen Impuls du empfängst. Und dann lade ich unser Lobpreisteam ein, einfach nach vorne zu kommen. Und es geht auch mit einem Jetzt-Lied los. Jetzt ist die Zeit, anzubeten.